herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
So, neue Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einer erneut super spannenden Persönlichkeit, Sergej Dubovic. Sergej hat verschiedenste Personenmarken in seinem Leben schon aufgebaut, war 2015, 2016 noch selbst als Software-Engineer im Konzernumfeld tätig und ging dann raus, so habe ich seinen Lebenslauf gelesen, und hat Personenmarken aufgebaut, darunter Namen wie Christelius habe ich gefunden, Zlatko Sterzenbach, der war ja gerade auf unserem Community-Event am Wochenende, Damian Richter, Marketing und Vertrieb auch für Dirk Reuter, CEO gewesen bei Copecard, in Dubai gewesen, mit Raoul Plicard zusammengearbeitet, heute auch tätig für Professor Dr. Jack Nasher, mit dem ich auch eine Podcast-Folge sogar demnächst aufnehme. Sehr cool, freue ich mich auch sehr. Also, Sergej, erstmal herzlich willkommen und vielleicht kannst du einstiegs uns mal so einen kleinen Abriss geben, wie das alles entstanden ist, also von Software-Engineer hin zum Aufbau von Personenmarken.
Ja, danke, danke Maurice, danke, dass ich heute hier mit dabei sein darf, bei dir in der Podcast-Show. Und ja, auf den ersten Blick klingt das nach viel, was ich gemacht habe in der Vergangenheit, im kurzen Zeitraum. Am Ende war es tatsächlich auch irgendwo viel. Und wie ist es dazu gekommen? Ich habe eigentlich einen ziemlich normalen Werdegang gehabt zu Beginn. Also ganz klassisch Schule, Fachabi, Studium, Bachelor, Software Engineering. Bin dann nach dem Bachelor in den Master gegangen. Und so wie mein Leben das so wollte, bin ich dann irgendwie als Quereinsteiger in diese Online-Welt reingerutscht. Also ich war damals ITler und hatte so die klassische Konzernlaufbahn vor mir. Und habe irgendwann gedacht, okay, ich sag mal, Excel schieben ist nicht so das Wahre für mich, weil ich hätte gerne eine Karriere. Ja, ich war dann ITler, aber ich wollte dann weiter zum Projektmanagement, dann zur Projektleitung und so weiter und so fort. Da habe ich festgestellt, im IT-Konzern oder generell im Konzernumfeld wirst du dann irgendwann so vom Excel-Schieber zum größeren Excel-Schieber zum größeren Excel-Schieber und bist einfach nur so eine Nummer im, sag ich mal, Großen und Ganzen, hast nicht so viel Einfluss darauf. Dann klar, du einen gesunden Status, auch in Bezug auf die Familie, sagt, du hast einen sicheren Job, du bist im Konzern, du kannst eine Karriere machen, das ist pure Sicherheit. Aber für mich war das dann irgendwann einfach nicht das, was ich bis zum Ende meines Lebens machen wollte. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Content zu konsumieren. Und damals war das alles noch so sehr, sehr, sehr am Anfang. Da gab es noch diese ganzen Business-Kanäle gar nicht auf YouTube und so weiter und so fort, wie es heute alles gibt. Und damals gab es quasi einen Namen, Christelius, und der war so der allererste, der damit angefangen hatte, wie du online Geld verdienen kannst. Hier, lade meine PDF runter, die 3 Schritte zum eigenen Online-Business und so weiter und so fort. Damals war das noch so diese gelbe Lambo-Zeit, falls jemand da Chris noch aus der Zeit kennt.
Ja, ich kenne ihn tatsächlich aus der Zeit. Ich habe das auch so verfolgt und er weiß noch damals, so hat er erzählt, dass er seinen gelben Lambo da einmal im Jahr in die Inspektion kostet 3.000 Euro. Und ich habe das auch verfolgt damals, ja.
Ja, genau. Und dann hat er quasi seine ganze Community mitgenommen und er war so auch der Erste, der wirklich eine Online-Community aufgebaut hatte, in ganz großem Stile, über seine ganze Social-Media-Präsenz. Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, hey, ich habe jetzt keine Lust mehr auf das Konzernleben. Und dann gab es so einen Christelius. Damals war auch Mitte 20, hat einen Lambo und ein großes Haus. Und ich dachte mir, das kann doch irgendwie so nicht wahr sein. Entweder ist irgendwie so eine reiche Familie dahinter und das ist alles eine Marketing-Show. Oder er hat es tatsächlich geschafft, Selfmade-Millionär zu werden. Das war noch damals die Story vom Fließbandarbeiter bei Mercedes zum Online-Millionär. Und so habe ich dann längere Zeit verfolgt. Und irgendwann kam dann damals noch bei Snapchat von ihm eine Stellenausschreibung. Ich suche einen ITler für mein Unternehmen. Da dachte ich mir, okay, IT kann ich bewerbe mich mal einfach da mal bei Chris. Habe mich beworben, alles ging auch ziemlich schnell, bin dann rüber zu Chris. Und dann habe ich da als ITler angefangen, Woche 1. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich halt deutlich mehr kann als nur IT, Anführungszeichen. Und dann war ich da auch dann quasi ziemlich schnell im Management, dann ziemlich schnell in der Geschäftsführung bei ihm. Und dann haben wir quasi an Chris seinen Brand gearbeitet, plus an den damaligen Projekten, die Christelles unter sich hatte. Damals war ja Christelles dann ein größerer Name. Und so war quasi mein Wechsel in diese Online-Personenmarkenwelt relativ ungeplant, spontan, als Quereinsteiger. Und dann durfte ich feststellen, es kommt so ein junger Mann, eigentlich Mathe, Physik orientiert, Management orientiert, Struktur orientiert, in diese Personenmarkenwelt. Und ich habe es mal überhaupt gar nicht verstanden, wie es möglich ist, dass dort so viel Geld verdient wird, weil gleichzeitig gar keine Struktur. Also, ob es ein Christ war oder andere Brands zu der Zeit oder auch heute, ja, es ist sehr, sehr, sehr verwunderlich auch, wie wenig Struktur ist hinter den Personenmarken und gleichzeitig wie viel Geld da drin verdient wird. Und da habe ich mir selber gesagt, okay, das ist tatsächlich so ein ziemlicher Bedarf und Engpass bei den ganzen Brands. Und dann habe ich mich darauf fokussiert, eben Strukturen und Teams bei Personenmarken zu etablieren. Ich habe das damals bei Chris gemacht, dann später bei der nächsten Marke. Dann selbst, wir haben ja mit vielen Namen gearbeitet, mit Chris, mit Darius Kamadeva, mit Kales sogar. Man kann über Kales vieles sagen, aber auf jeden Fall ist er eine ziemliche Maschine. Polarisiert ziemlich stark. Und so habe ich quasi, bin ich dann von Brand zum Brand weitergegangen und immer stetig dann dort Marketing-Teams implementiert, Vertriebsteams implementiert und dann eben das Operation-Level implementiert. Bis dann eben die Kooperation noch mit Raoul angefangen hatten, bis hin dann zu Dirk. Oder irgendwann kam auch der Punkt seitens Raoul, hey, das, was wir jetzt alles bei uns intern aufgebaut haben, magst du das auch nicht dann bei Probecard auch implementieren? Selbe Spiel. Also rein in Probecard, dann gab es dann den CEO-Wechsel, dann dort das Dev-Team stabilisiert, mit neu aufgebaut, Support stabilisiert, mit ausgebaut, Marketing, Vertrieb stabilisiert und weiter ausgebaut. Und so war ich dann am Ende auch irgendwann so CEO bei Probecard.
Und
Und ab der Stelle,
ganz
ja.
kurz dazu, vielleicht ein kleiner Einwurf, weil du gerade sagtest, dass du ja bei diesen ganzen Personenmarken immer wieder registriert hast, okay, da wird ein ordentliches Rad gedreht, aber auf der anderen Seite fehlt es eben elementar an Strukturen und Prozessen. Was sind so die Hauptstrukturen und Prozesse, die da gefehlt immer haben? Also gibt es da irgendwie eine Ähnlichkeit bei jedem dieser Kunden dann, was du immer wieder festgestellt hast?
Also ganz zu Beginn war es auf jeden Fall der First-Mover-Effekt, der Riesenvorteil. Also diejenigen, die jetzt vor 5 Jahren angefangen haben, ihre eigene Marke aufzubauen, da war es früher noch deutlich, deutlich einfacher als heute. Das heißt, damals konntest du einfach Werbeanzeigen schalten, ob Facebook, ob YouTube, ob Google allgemein. Du konntest einfach ein Ad anschalten und jetzt hat einfach konvertiert. Weil das war grundlegend keine Konkurrenz. Das heißt, jeder, der früher sich einfach dieser offenen Welt gegenüber offen war, hat einfach extremst große Marktanteile sich sichern können. Also, du konntest eine Werbeanzeige schalten, das ist keine Ahnung von PPC, keine Ahnung von Facebook, du schaltest eine Werbeanzeige, stellst da irgendwas ein und generierst Leads für ganz wenige Euros. Also, wir haben damals zum Beispiel Tickets verkauft für 2000 Euro und aufwärts, waren schon damals Seminarprodukte 2017, 2018 und die Leads haben wir eingekauft für unter 15 Euro. So zum Teil. Auch heute ist das überhaupt nicht möglich. Heute zahlst du mehrere tausend Euro an Leadkosten für einen qualifizierten Lead. Damals waren das einfach sozusagen Pfennige in Anführungszeichen.
Was?
Oder du hast Seminare gelauncht, verkaufst Seminartickets für 49 Euro und bezahlst aber für einen Kunden lediglich 10. Das heißt, du warst schon einfach im Frontend profitabel. Oder du launchst Online-Kurse, verkaufst Online-Kurse für 29 Euro, kaufst die aber dann für 15 Euro oder 20 Euro ein und kannst einfach schon im Frontend durch Online-Kurse durch sozusagen Paid Lead Magnets profitabel laufen. Und die Brands, die das früher gemacht haben, die waren einfach quasi in der Lage, dieses Risiko auf sich zu nehmen und sagen, ich habe hier 10.000 Euro Werbebudget, ich mache jetzt irgendwas bei Facebook und skaliere. Und dann haben die einfach aus 10.000, 100.000 Euro gemacht damals. Keine Ahnung von Teamstrukturen, keine Ahnung von wirklich von Marketing, keine Ahnung von Vertrieb, keine Ahnung, wie du das intern im Management-Level aufbaust. Und die sind einfach dadurch gewachsen, weil einfach immer deutlich mehr Geld im Unternehmen war, als ausgegeben werden konnte.
Spannend,
Also es gab
okay.
gar keine Struktur, um die Frage zu beantworten.
Ja, und wie ging es dann weiter bei dir?
Genau, ich habe damit angefangen und dann später ist der Markt natürlich auch erwachsener geworden. Das heißt, ganz zu Beginn hat es einfach gereicht, einfach der lauteste zu sein. Du kannst einfach laut schreien in den Markt rein. Und dann hast du die Aufmerksamkeit und dann die Kunden und dann die Marktanteile. Heute, dadurch, dass du deutlich mehr Konkurrenz in dem Markt hast, reicht es nicht laut zu schreien. Ja, derjenige, der sehr laut schreit, der bekommt jetzt, sag ich mal, den ersten Kunden. Aber ob der Kunde jetzt dann auch bei dir langfristig bleibt und du damit so ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen kannst, hängt davon ab, ob der Kunde auch bleibt. Das heißt, heute reicht es nicht nur laut zu schreien, groß Marketing zu machen, sondern du musst auch auf deine Delivery achten. Weil mehr Konkurrenz heißt automatisch schnellere Marktbereinigung. Wenn du heute eine starke Marketingkampagne fährst, viel Umsatz generierst, viele Kunden generierst, aber die Delivery einbricht, kriegst du ziemlich schnell einen Shitstorm. Erleben wir ja sozusagen. Jeden Monat gibt es irgendwo wiederum einen neuen Shitstorm. Jemand macht sehr viel Marketing, bekommt enorme Präsenz, enorme Aufmerksamkeit und dann bricht die Delivery zusammen. Es entsteht ein Shitstorm und die Marke bricht wieder weg. Das heißt, heute musst du dich vor allem auf ein gutes Marketing fokussieren, um sich eben durch die Konkurrenz durchzusetzen. Und dann gleichzeitig musst du sicherstellen, dass die Delivery stimmt intern. Und das, was wir heute erleben, und das ist komplett auf jedes einzelne Brand übertragbar. Wenn die Brands zum Beispiel, angenommen, die gewinnen jetzt aktuell so 100 Kunden pro Monat oder 100 Kunden pro halbes Jahr. Dann werden die bei uns bei Sales Power dann auch Kunde als Personenmarke in der Agentur. Wir fahren den Launch und sagen, okay, wir werden jetzt 100 Kunden in einem Wochenende generieren. Könnt ihr sicherstellen, dass die Delivery stimmt? Jeder sagt ja. Ich habe genug Trainer, ich habe genug Strukturen, ich weiß, wie ich die onboarde, ich weiß, wie ich damit dann umgehen muss. Dann machen wir den Launch, generieren quasi 100 Kunden dann an einem Wochenende, statt in einem halben Jahr. Und intern, oh Wunder, egal was die Brands sagen, bricht alles zusammen. Weil dann ist doch was anderes, ist 100 Leute am Wochenende zu onboarden, als über einen Monat. Oder die Zahlung abzuwickeln. Oder die Coaching zu präsentieren. Oder auf einmal auf die Supportanfragen zu antworten. Heißt, die Delivery in den Operations wird heutzutage immer, immer wichtiger. Und das ist tatsächlich der Bottleneck. Marketing ist dann schnell da. Du hast dann auch schnell mehr Leads, als du abarbeiten kannst. Der Vertrieb kann mit den Leads arbeiten und die Delivery bricht zusammen. Und wenn die Delivery zusammenbricht, kannst du eben kein Folgegeschäft aufbauen. Und ohne Folgegeschäft hast du kein so solides Geschäft am Ende des Tages. Aber bist du die ganze Zeit auf die Neukundenakquise angewiesen. Das ist sozusagen dein eigenes goldenes Hamsterrad. Wenn du jeden Monat weißt, okay, Stunde null und ich muss wieder neue Kunden gewinnen. Ich muss wieder neue Kunden gewinnen. Und egal wie gut das läuft, ja, du hast halt ständig dein Hamsterrad, in dem du läufst.
Spannend. Und jetzt machst du Sales Power und Sales Power ist eine Agentur und ein Zahlungsanbieter oder was ist Sales Power?
Sales Power ist tatsächlich jetzt aufgrund der Vergangenheit ziemlich schnell auch in die Breite gewachsen. Also Sales Power als Brand ist sehr jung. Wir sind als Brand gerade mal ein Jahr alt. Davor gab es Sales Power als Marke nicht. Und unser Team hat immer im Hintergrund eben für die großen Marken gearbeitet. Und ich selber in Form meiner totalen Selbstständigkeit war auch früher nie so wirklich selbstständig. Ich war also ein gut bezahlter Manager, der dann als Freelancer aller Vollzeitangestellter, also dieses typische Grauzonenformat, war ich halt für die ganzen Brands tätig. Ich hatte zwar meine eigene Firma, ich hatte dann ein paar Beteiligungen und so, aber ich würde mich nicht als Selbstständiger bezeichnen in der damaligen Zeit. Und dass wir jetzt vorne komplett rausgehen mit einer Firma, wo ich komplett 100% dahinter stehe, etc., das ist tatsächlich seit einem Jahr. Und das ist sozusagen Sales Power jetzt. Und mit Sales Power haben wir als Agentur gestartet. Ganz zu Beginn. Ich bin dann bei Copcard und aus dem ganzen, sag ich mal, Copcard, Raoul, Dirk-Netzwerk dann rausgegangen. Und dann dachte ich, okay, was können wir gut? Wir können gut Personenmarken aufbauen. Davor schon jahrelang gemacht. Erstmal eine Agentur gegründet und dann angefangen, uns auf Personenmarken zu fokussieren. Da hatten wir ziemlich schnell Kunden wie Damian Richter on board. Damian Richter ist auch komplett durch die Decke gegangen die letzten Monate und Jahre. Dann Slawke Sterzenbach und so weiter und so fort. Dann haben wir uns auf die großen Marken fokussiert und haben dadurch natürlich dann auch Step-by-Step Anfragen von kleineren Brands bekommen. Könnt ihr das Ganze auch für uns nicht auch umsetzen, was ihr für die Großen macht? All done for you. Konnten wir nicht und wollen wir auch nicht, was einfach ein ganz anderer Fokus ist. Weil die Anfragen haben sich die ganze Zeit gehäuft, gehäuft, gehäuft. Da haben wir gesagt, okay, dann lasst doch einfach ein Consulting rausbringen. Sozusagen für die kleineren. Dann haben wir dann ein Consulting rausgebracht. Da haben wir erstmal die Sales Power Agency gehabt für die großen Marken. Dann ist daraus automatisch das Consulting entstanden. Und das Consulting war für uns einfach nur das, was wir tagtäglich bei den großen Brands machen, in Videoform verpackt, mit Live-Calls dazu. Und so ist das Consulting ziemlich schnell nebenbei entstanden. Ja, da hatten wir die Agentur, dann haben wir das Consulting ins Leben gerufen und dann hatten wir irgendwann Geldüberschuss und haben gesagt, was machen wir? Wir entwickeln wieder eine eigene Software. Und jetzt ist das sozusagen Salespower Agency, Salespower Consulting und Salespower Payments jetzt gerade.
Was kann
Also ziemlich schnell gewachsen an der Stelle. Ist für viele ein Fragezeichen auch, was macht ihr eigentlich? Baut ihr Personenmarken auf? Habt ihr eine Agentur? Habt ihr ein Consulting? Ihr macht auch eigene Software. Tatsächlich machen wir alles drei und wird jetzt demnächst aber auch gesplittet. Weil jeder Bereich ist mittlerweile so groß geworden, dass es jetzt auch Sinn macht, alle Bereiche wieder dann voneinander zu trennen. Und dann ganz klar zu sagen, das ist jetzt unser Softwarebereich, Sales Power, das ist unser Agenturbereich für Personenmarken und das ist dann der Consulting-Bereich für die Masse.
Du hast davon erzählt, dass du jahrelang im Grunde ja, so ein selbstständiger Freelancer im Grunde eher warst als ein Unternehmer. Wie war jetzt dieser Switch vom quasi Freelancer schräg Selbstständigen hin zum Unternehmer? Mit welchen Herausforderungen hattest du da zu kämpfen und welche wichtigen Learnings hast du jetzt dabei gemacht?
Herausforderungen gab es zum Glück eher weniger. Ich habe es ja quasi die ganze Zeit in der Vergangenheit gemacht. Ich habe Teams aufgebaut für einen Dritten. Ja, ich habe Strukturen aufgebaut für einen Dritten, Projekte aufgebaut für einen Dritten und Unternehmen mit aufgebaut für einen Dritten. Heißt, ich habe da bereits sehr, sehr viel Erfahrung. Ja. Nur hatte ich nie das Ziel, irgendwie selbstständig zu sein. Und ich dachte immer, meine perfekte Rolle ist halt jemanden zu finden, den ich halt komplett feiere, den ich schätze, wo ich denke, okay, es lohnt sich, diese Person quasi noch größer zu machen oder dieses Unternehmen noch größer zu machen. Und ich dachte, das ist halt sehr, sehr lange genau das, was ich mein Leben lang machen möchte. Macht mir auch bis heute Spaß. Also am Ende des Tages baue ich auch so intern bei uns die Teams auf. Ich schaue quasi, wer hat bei uns intern im Team welches Potenzial und ich helfe dieser Person, das maximale Potenzial zu entfalten. Also sinngemäß mache ich immer noch das Gleiche, was ich damals für die anderen Unternehmen gemacht habe, jetzt auch final für mein eigenes Unternehmen. Demnach war es quasi nicht so nach dem Motto, ich war jetzt alleine und ich war selbstständig und auf einmal habe ich jetzt heute knapp ein Team von 30 bis 50 Mitarbeitern. Quasi diesen Switch gab es zwar auf dem Papier, dass es auf einmal mein Team ist, aber gemäß der, sag ich mal, Fähigkeiten etc. habe ich mir die jetzt glücklicherweise schon vorher angeeignet. Ja, und der einzige große Faktor ist am Ende halt, vor allem, wenn du stark wächst, hast du auch eine sehr starke Burn-Rate. Musst am Ende des Tages halt immer schauen, okay, kann ich alle Rechnungen und alle Gehälter und so weiter bezahlen? Weil jetzt bin ich final derjenige, der am Ende, wenn es nicht klappen sollte, den Kopf hinhält. Und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Verantwortung. Ob ich einen Unternehmer jetzt auf der Reise betreue oder ich jetzt selber der Unternehmer bin und am Ende, wenn du wächst, musst du wirklich sehr viel Geld ausgeben, sehr gut rechnen können, wie viel Geld darfst du ausgeben oder nicht. Und meine größte Angst ist tatsächlich, sich gegebenenfalls irgendwann zu verkalkulieren. Aber toi, 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 bislang hat es geklappt.
Wie gehst du mit Ängsten um?
Ich denke, Angst ist gesund. Also Angst gehört einfach dazu zum Leben. Also wer, sag ich mal, keine Angst hat, ist irgendwo oder seine Emotionen verloren. Ob es in einer Beziehung ist, im Business, bei Freundschaften, beim Hobby, eine gewisse Form von Angst gehört dazu, denn dann weißt du auch, dass du halt wirklich über dein Potenzial hinaus versuchst zu leben am Ende. Ne? Wenn du keine Angst vor einer Sache hast, bist du halt dann in einer zu sicheren Atmosphäre am Ende des Tages. Ne? Also ein gesunder Faktor aus Angst und Stress gehört dazu. Und das Einfachste bei mir ist einfach zu fragen, was ist denn tatsächlich der Worst Case, der jetzt passieren kann? Und meistens hat man dann direkt die Antwort darauf und das ist eigentlich gar nichts. Also, wieso habe ich Angst? Ne? Was könnte jetzt passieren? In Anführungszeichen. So, Dating ist ein Beispiel, weil es ist einfach für jeden klar. Ich habe jetzt Angst, da diese Dame anzusprechen oder diesen Herrn. Okay, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Er antwortet nicht oder sagt nein. Toll, niemand ist dann gestorben. Ja, und dann nimmt die Angst auch ziemlich schnell wieder seinen Weg weg von dir. Am Ende ist also immer einfach fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann merkt man, es ist nichts Schlimmes.
Und was hattest du damals für Glaubenssätze? Also Du bist ja scheinbar immer der Mann hinter irgendwem gewesen, ja, und hast eben irgendwen groß gemacht und hast, hört ja auch raus, macht dir ja einfach auch Spaß, ja, wenn du Leute cool findest, die irgendwie voranzubringen, die erfolgreicher zu machen. Aber irgendwie musstest du ja auch einen Switch in deinem eigenen Glaubenssatz hinbekommen, um dann selber jetzt mal nach vorne zu gehen. Wie ist dir das gelungen?
Tatsächlich kam der Impuls von außen. Also, ich hab einen Mentor, und eigentlich ist wegen ihm Chessboard entstanden. Ob es jetzt die Agentur ist oder sonstiges, dann habe ich gesagt: Hör mal auf, dann jetzt ständig deinen Rücken krumm zu machen für andere. Und er hat mir gesagt: Egal, was du für jemanden Gutes tust, das Gute wird einfach über die Zeit vergessen. Das heißt, du kannst jetzt für eine Person was richtig, richtig Gutes tun. Wenn ein Jahr dann vergeht, dann schätzt die Person das Gute nicht mehr. Das heißt, du bist auch da wiederum in deinem eigenen Hamsterrad irgendwann. Das heißt, wenn du für jemanden anderes eben tätig bist, musst du sicherstellen, dass du halt wirklich dauerhaft was Gutes für diese Person tust. Anders wird das Gute einfach in Vergessenheit geraten. Also nicht, dass es jetzt irgendwie dann bewusst gemacht wird oder mit Absicht gemacht wird. Dann habe ich auch ein bisschen reflektiert und das stimmt. Am Ende des Tages. Wenn eine Person quasi auch mir etwas sehr, sehr Gutes tut und das war jetzt wirklich vor einer kurzen Zeit, dann schätze ich das enorm. Aber wenn jetzt ein Jahr vergeht, dann vergisst du manchmal sogar diese gute Tat. Oder wenn du dann wieder zurückdenkst an den Punkt in der Vergangenheit, dann denkst du, ja, okay, war ja eigentlich sehr selbstverständlich. Also unbewusst rationalisieren wir uns das Ganze. Und er hat gesagt, hör auf, den Rücken krumm zu machen, weil egal wie gut du bist, du bist halt immer irgendwo anderen Menschen hinterherlaufen zu müssen, und ich als Persönlichkeit habe wohl das Potenzial, halt was Eigenes aufzubauen. Also, das war so ein etwas längeres Gespräch, und dann habe ich gesagt: Okay, Attacke, ich mache Sales Power. Habe auch meinen Mentor gehört, und dann war das tatsächlich die richtige Entscheidung. Weil mit der Gründung von Sales Power ist auch, sag ich mal, ein großer Teil von dem ursprünglichen Netzwerk mitgekommen, was auch so ein Zeichen auch dafür war, dass das die richtige Entscheidung war. Als zu Beginn des Sales Power so ein Zusammenschluss aus, sag ich mal, so Ex-Leuten Kopkart, von Raoul, von Dirk und so weiter und so fort. Das heißt, in einem Team, wo ich halt früher sehr stark aktiv war, ist einfach dann mitgegangen, und am Ende konnte man Sales Power deshalb auch so stark und schnell aufbauen.
Ah, spannend. Und der Podcast heißt ja, Erfolg ist kein Zufall hier bei mir. Das finde ich immer spannend, so die unterschiedlichen Perspektiven auf Erfolg zu sehen. Wie definierst du für dich ganz persönlich Erfolg?
Für viele ist Erfolg irgendwie mit Materialismus in Verbindung. Oder quasi durch Wertschätzung und Anerkennung durch Dritte. Das ist so leider die traurige Wahrheit am Ende des Tages. Na, für mich heißt Erfolg, ist, wenn du dein eigenes Ziel setzt und du erreichst das eigene Ziel. Und so kann sich jeder seinen eigenen Erfolg dann wirklich ganz persönlich schmieden. Am Ende des Tages. Schau auf dich selber, vergleich dich nicht mit Dritten, hört man ja immer wieder, und erreichst du deine eigenen gesetzten Ziele. Wenn ja, dann hast du Erfolg. Ja, und für den einen ist es quasi ein neues Auto, wunderbar. Für den anderen ist es, ich kann jetzt 10 Kilometer laufen. Für den dritten ist es, ich habe jetzt meine Traumfrau gefunden und demnächst werden wir Kids haben. Demnach würde ich sagen, Erfolg ist halt wirklich sehr, sehr, sehr persönlich. Und wenn du es schaffst, quasi deinen persönlichen Erfolg zu erzielen, statt den Erfolg für Dritte erzielen zu wollen, wirst du auch ziemlich schnell ein glückliches Leben führen. Am Ende des Tages. Also raus aus der Vergleichbarkeit definitiv gehen. Und sich selber die Meilensteine setzen, die erreichen, feiern, notieren, Protokolle führen, Bücher dazu schreiben, Success-Bücher schreiben, Fail-Bücher schreiben. Ich schreibe auch gerne viel, habe auch jetzt hier gerade für meine eigenen Notes ein Buch offen, und dann kannst du wirklich dein eigenes Leben reflektieren und für dich selber feststellen, dann bin ich erfolgreich oder nicht. Erreiche ich das, was ich mir setze, ja oder nein?
Und sag mal, in Bezug auf deinen persönlichen Erfolg kam ja sicherlich auch irgendwann mehr Einnahmen, mehr Geld. Du hast gerade das Thema Materialismus angesprochen. Welche Bedeutung hat Geld für dich beim Thema Erfolg?
Geld ist auf jeden Fall Bewegung. Ja, also das heißt, am Ende des Tages kannst du mit Geld eben sehr, sehr, sehr viel bewegen. Und deutlich mehr bewegen als ohne Geld. Ja, und die Frage ist am Ende des Tages, was machst du mit dem ganzen Geld, was du verdienst? Ja? Bist du dann eher so egozentrisch unterwegs und sagst, ich kaufe mir jetzt ein Auto, wenn ich mehr Geld habe, kaufe ich mir ein teures Auto, oder ich kaufe mir ein Haus, wenn ich mehr Geld habe, kaufe mir dann ein teures Haus, und dann fütterst du damit dann Step by Step dein Ego. Oder nutzt du das Geld eben, um mehr Möglichkeiten zu kreieren, neue Projekte zu bauen oder eben dann auch Geld zu spenden oder. Und am Ende, Geld ist schon eine Form von Macht, definitiv. Nicht mehr so stark wie früher. Früher konntest du mit dem alten Geld sehr, sehr viel tun. Heute reicht es nicht einfach aus, viel Geld zu haben. Heute musst du eben auch Menschen bewegen können über Social Media Kanäle. Am Ende, ich denke, Geld ist halt so wie das Blut für den Körper am Ende des Tages. Ne? Auch für die Einzelnen, für dein Geschäft vor allem. Ohne Geld kannst du nichts bewegen.
Und du hattest von einem Mentor gesprochen, den du hast, der dir wesentlich geholfen hat mit seinem Ratschlag. Ich glaube, viele stellen sich immer wieder die Frage, Mentoren habe ich jetzt überall mal aufgeschnappt bei irgendeiner erfolgreichen Person. Wie kriege ich denn überhaupt einen Mentor? Hast du da einen Tipp?
Ich denke, es ist deutlich einfacher, einen Mentor zu finden, als die meisten glauben. Also, wenn du eine Liste hast, eben von 10 Personen, mit denen du gerne mehr Kontakt haben möchtest, dann schreib den mal einfach. Die Leute werden verwundert sein, wie viele von den 10 dann antworten. Also, die meisten denken ja, okay, das ist eine Persönlichkeit, die wird bestimmt jeden Tag angeschrieben. Wenn ich hier schreibe, ist das super egal, ich werde ignoriert. Aber an der Stelle habe ich so gesagt, wenn du da 10 Personen hast, mit denen du gerne mehr Zeit verbringen möchtest, oder vielleicht sogar 100, schreib dir an, und du wirst super überrascht sein, wie viel positive Rückmeldung dann kommt. Weil am Ende des Tages, jeder Mensch möchte neue Menschen kennenlernen. Egal wie erfolgreich ist oder egal wie bekannt diese Person ist, die hat immer ein Interesse daran, eben auch weiterhin mehr Menschen kennenzulernen. Und das darfst du quasi bei neuen Kontakten immer mit im Kopf behalten. Schreib dir an, sei ehrlich, sei offen, wieso schreibst du diese Person an, sag, weshalb du diese Person schätzt als Mentor, und sag auch von vornherein, dass du dann auch die Intention hast, diese Person quasi als Mentor für sich zu gewinnen, und damit schon die halbe Miete getan. Also niemand wird sagen, ah nee, du bist doof, du willst mich als Mentor. Also das macht ja gar keinen Sinn. Also du wirst schon auf jeden Fall eine positive Rückmeldung bekommen.
Ja. Und sag mal, 2016 Softwareprogrammierer, ITler, habt ihr jetzt nicht das Image, besonders extrovertiert zu sein vom Wesen. Und jetzt gehst du immer mehr raus, ne? Jetzt baust du dir selber sozusagen deine Personenmarke auf, auch als CEO, ne? Bist jetzt so ganz vorne auf dem Cover, sag ich mal. Wie gelingt dir das? Vielleicht warst du ja auch gar nicht so wie das Klischee jetzt, dafür kenne ich dich zu wenig, ne? Aber jetzt so das Klischee des ITlers ist ja eben nicht so. Warst du relativ introvertiert?
Oh, ich bin auch heute introvertiert, auf jeden Fall. Also
Ja.
die extrovertierte Ader ist antrainiert. Ja, ich hab schon einen Draht, sag ich mal, zu extrovertierten Tätigkeiten jetzt, aber intern bin ich sehr, sehr introvertiert.
Ah ja.
Also für mich ist eine schöne Excel-Tabelle, Kopfhörer und Brain FM im Hintergrund laufen haben, ist für mich Meditation. Ja, dann sitze ich da in meinem kleinen Raum, bin abgeschottet und mache da eben mein Excel-Spaß. Und das ist tatsächlich wirklich so. Ne, wenn ich einfach so Zeit finde für mich, ich kann Sachen berechnen oder mich komplexe Themen einlesen, das gibt mir komplett Energie. Ja, wo andere dann eher auf die Bühne gehen und von der Bühne runterkommen und sagen so, boah, geil, ich bin so ein geiler Typ. Wenn ich auf eine Bühne gehe, erstmal habe ich Angst. So, das ist immer beim Thema Angst. Ja. Dann bin ich zu Beginn zitterig und ich kriege das auch nicht mal weg. Ja, also ich bin jetzt nicht, sag ich mal, die Bühnensau, in Anführungszeichen. Demnach, ja. Und viele glauben auch wirklich, es ist also von Vorteil, extrovertiert zu sein, um ein laufendes, gutes Business aufbauen zu können. Das ist aber tatsächlich am Ende des Tages ein Druckschluss. Warum glauben wir so? Weil die Extrovertierten natürlich nach außen auch große Schnauze haben. Sobald ein Extrovertierter ein bisschen Erfolg hat, dann ist das überall auf einmal. in den Social Media Kanälen, sie ist auf den Bühnen, in Interviews, überall. Auf einmal ist ein Extrovertierter, der ein bisschen Erfolg hatte, überall präsent. Und so macht es quasi jeder Extrovertierte. Sobald er was zeigen kann, zeigt er sofort. Und dann macht es den Anschein, dass eben die besten Entrepreneure, Unternehmer eben extrovertierte Menschen sind. Schaut man aber ein bisschen hinter die Fassaden, und dann merkt man, die erfolgreichsten Unternehmer sind grundsätzlich introvertiert. Ja, dann nimmst du den Mark Zuckerberg. Er hat immer noch Angst vor Facebook auf der Bühne zu stehen. Ja, obwohl er einer der Weltleader ist. Aber wenn er von seiner eigenen Firma sprechen muss, zittert er. Bis heute. Dasselbe mit Bill Gates. Wenn man ein bisschen mal früher mal anschaut, schauen wir mal bei YouTube Bill Gates Auftritte. Es ist ein Nerd einfach. Eine maximal introvertierte Person, die auch Angst hatte, vor Microsoft selber zu sprechen auf der Bühne. Einen Elon Musk ist introvertiert. Und so viele, viele andere Persönlichkeiten, also die enorme Sachen aufgebaut haben, sind primär introvertiert. Und die wenigsten davon extrovertiert. Hat den Hintergrund, so die Daten, dass eine introvertierte Person sich deutlich weniger ablenken lässt. Das heißt, die macht ihr Ding, die gibt weniger Wert darauf, was andere über die Person denken, und die committet sich und tut einfach alles, was sie kann, um das Commitment dann am Ende auch zu erfüllen. Demnach ist es eigentlich von Vorteil, introvertiert zu sein, um ein langfristig ein gutes Geschäft zu bauen. Du bist aber deutlich weniger anfällig für Shiny Object Syndrom. Ah, hier ist eine neue Idee. Ah, heute bin ich Coach, heute mache ich Krypto, morgen bin ich in den Immobilien tätig. Ne? Jetzt werde ich wieder Coach, ich mache jetzt eine Software, und jetzt bin ich. Das ist eher so das extrovertierte Verhalten, Anführungszeichen. Und der Introvertierte sagt einfach: Okay, das ist meine Linie, ich gehe die straight forward, bis ich das alles erreicht habe, ohne nach links und rechts zu schauen.
Spannend. Und hast aber gerade ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass es auch trotzdem Momente gibt, wo du eben dich auch auf diese extrovertierte Seite bewegen musst. Ne? Sei es jetzt mal einen Vortrag, oder du hast jetzt gerade Beispiele gebracht wie Mark Zuckerberg, der eben aufgrund seiner Rolle, aufgrund seiner Position immer wieder auch in diese extrovertierten Momente gehen muss, auf irgendwelchen Bühnen stehen muss vor vielen Leuten. Und wie schaffst du es, auch hier auf die andere Seite zu kommen?
Übung, auf jeden Fall. Also definitiv Übung, Übung, Übung. Du kannst ja alles antrainieren. Ja, also viele glauben, auch die mich nicht gut kennen, die denken, ich bin extrovertiert. Von außen nehme ich schon eine extrovertierte Rolle ein. Ja, ich habe quasi in 1-zu-1-Gesprächen oder in kleineren Gruppen habe ich jetzt auch nicht so diese Panik, in Anführungszeichen, weil ich mal auf die Bühne gehen muss. Boah. Ja. Es ist aber auch nicht so, dass ich irgendwie tagelang jetzt Panik schiebe und zu Hause zittere, so ist es nicht. Diese Fälle hast du natürlich auch. Bei mir ist es einfach so kurz davor. Ich habe einen Vortrag, ich bin auch super entspannt, aber wenn ich dann so 15 Minuten davor stehe, denke ich mir so, oh fuck, wieso habe ich das schon wieder gemacht? Dann gehst du auf die Bühne, dann brauchst du wieder 15 Minuten, also in meinem Fall brauche ich 15 Minuten, dann bin ich wieder eingespielt, und dann ist wieder alles gut.
Dann ist der Vortrag vorbei.
Ja, 15 Minuten zittere ich, 15 Minuten liefere ich gut ab, dann passt das ganz genau. Ja, am Ende, ein Extrovertierter sollte definitiv sich aneignen, eben fokussiert zu bleiben, und ein Introvertierter sollte sich aneignen, eben auch öffentlich sprechen zu können, Präsenz zeigen zu können, das ist immer von Vorteil. Aber dennoch jetzt unbedingt sich jeweils auf seine eigene Stärke zu fokussieren. Also ein Introvertierter sollte jetzt nicht mehr Zeit damit verbringen, ein besserer Extrovertierter zu werden. Er weiß, ich bin introvertiert, ja, ich bin vielleicht ein bisschen weird von außen, aber das ist meine dicke Stärke. Und ein Extrovertierter sollte sich jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus in den Raum einsperren und sagen, ich mache jetzt 3 Monate nur fokussiertes Arbeiten mit BrainFM. Der geht dann ein, der Extrovertierte. Also sie sollten dann schon ihre kompletten Stärken ausleben und 80-20 auch dem gegenüber widmen. Weil der Introvertierte geht ein bisschen auf die Bühne und ein Extrovertierter macht auch ein bisschen mal Fokusarbeit. Aber sollten auf jeden Fall langfristig in deren Rollen bleiben, definitiv.
Jetzt, wenn ich schon mal hier so einen Experten für Personenmarken habe, jetzt würde ich meine eigene Personenmarke stärken. Was sind denn so die, also du hast von Strukturen gesprochen, okay, die habe ich auch nicht. was sind denn so die Hauptpunkte, die du immer wieder feststellst in diesem Bereich, wenn du jetzt eine neue Personenmarke auf dich nimmst, wo siehst du immer wieder Potenziale in welchen Bereichen?
Das Wichtigste ist, sich nicht zu verstellen. Also sehr, sehr viele im Markt, die spielen eine Rolle. Jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern gibt dann diese Person gibt es auf der Bühne und dann gibt es eine private Person. Häufig ist es auch unbewusst entstanden und häufig merken die das erstmal auch sehr lange nicht, bis das denen dann immer wieder gesagt wird, dann merken die auch, okay, es gibt eigentlich so zwei Särge. Es gibt den Bühnensärge und dann gibt es den Särge privat. Die große Gefahr bei der Sache ist, dass es dann irgendwann einfach kollabiert. Das heißt, du kannst nicht dauerhaft du selbst sein. Das heißt, es gibt dich als Person und dann gibt es dich vor der Kamera und von der Kamera musst du eben dauerhaft dann irgendwann nicht mehr du selber sein. Und du fängst an, quasi deine eigene Persönlichkeit dann auch Step by Step zu verdrängen, was zu enormen eben auch dann psychischen Belastungen irgendwann führt. Und egal auch wie groß du wirst, wenn du halt ständig in diesem Doppelleben lebst, sagst du irgendwann intern, ich habe keinen Bock mehr darauf. Das ist auch sehr, sehr vielen Leuten passiert. Also es gab auch einige im Markt, die waren auch groß auf jeden Fall und dann auf einmal gab es ja das nächste Jahr nicht. Ohne Shitstorm, ohne Zusammenbruch, also da gab es halt keine große Big Bang Story dahinter, die Person ist einfach verschwunden. Aber die dann auch immer gesagt hat, hey, ich habe jetzt so lange diese Rolle gespielt und ich habe jetzt so viel Geld auf meinem Konto, ich will da einfach jetzt raus. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf diese Rolle. Na, und dann ist die Person dann komplett dann zurückgezogen und war dann einfach weg. Es gibt auch die diverse Beispiele im Markt. Das ist der allerwichtigste Faktor. Also bist du wirklich die Person, die du bist, privat und bist du wirklich diese Person immer noch dann auch auf der Bühne? Wenn ja, dann ist das auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt. Man kann es immer du selbst sein. Du musst nie darüber nachdenken, was erzähle ich, wie erzähle ich, mit wem spreche ich, was habe ich früher erzählt, was habe ich heute erzählt. Das ist dann alles komplett geradeaus, straightforward. Und das ist auch bei mir wichtig. So, in meinem Case, ich muss auch nie überlegen, was habe ich wem erzählt, weil jeder bekommt die gleiche Geschichte. Ja? Hilft dir dann natürlich auch, dann abzuschalten, weil du musst nicht überlegen, was kann ich hier sagen, was kann ich dort sagen oder was darf ich hier sagen, was darf ich dort nicht sagen. Du kannst einfach immer du selbst sein und dann wirst du auch merken, die Leute, die kommen halt wegen der Persönlichkeit. Und das ist vor allem für die Zukunft sehr, sehr wichtig, weil alles wird vergleichbarer. Alle Coachings werden vergleichbarer, alle Produkte werden vergleichbarer, alle Agenturdienstleistungen werden vergleichbarer. Gibt so 1000 YouTube-Agenturen auf einmal, jeder sagt, er ist der Beste. Für wen entscheidest du dich am Ende des Tages? Für denjenigen, den du persönlich am coolsten findest. Na, weil wenn man objektiv betrachtet, sagt jeder, er ist der Beste. Jeder hat irgendwie 10 Jahre Erfahrung und dann sitzt du da und denkst, okay, jetzt habe ich 10 Agenturen, die machen alle das Gleiche. Und was machst du aus dem Bauch heraus? Ah, den fand ich cool. Ich habe etwas auf YouTube von ihm gesehen, auf Social Media, vielleicht mal einen Vortrag, habe was Gutes über den gehört und dann gewinnst du. Das heißt, diese Rolle Personal Brand wird jetzt nicht nur in diesem Coaching-Consulting-Markt immer wichtiger, wo das Ganze jetzt herkommt, sondern auch in der normalen B2B-Welt. Also jeder Unternehmer jetzt in naher Zukunft muss auch sich Step by Step zur Personenmarke weiterentwickeln. Aber wir kaufen nicht mehr das Produkt, wir kaufen die Geschichte hinter dem Produkt. Also, was ist das für ein Unternehmen? Was macht das für die Produkte? Was sind die Werte? Wer ist der CEO? Versteckt er sich jetzt irgendwo hinter oder geht auch in die Öffentlichkeit? Steht er wirklich hinter den Produkten? Die Rolle wird immer wichtiger. Demnach wird es da auch gerade einen ziemlich großen Schwung geben in der normalen B2B-Welt, wo jeder Unternehmer versuchen wird, eben eine Marke aufzubauen. A, eine Marke aus seinem Unternehmen und B, eine Personenmarke selber. Ja, das sind dann nehmen wir so einen Aumann, so Gala. Es gibt tausende Gala-Betriebe, aber wenn du an Gala denkst, denkst du einfach so an Aumann. So, das gibt es keine. Warum machst du das? Weil einfach der Einzige ist, dass sie deine Personenmarke aufgebaut hat. In dem Bereich. So ein riesen Vorteil und nimmt sich da sofort aus der Vergleichbarkeit raus. Bei den ganzen Themen. Ja, und so wird jeder Unternehmer irgendwo sich eine Personenmarke aufbauen müssen. Yes. Das heißt aber nicht global. Er kann sich auch quasi auch dann lokal quasi bei sich sag mal, im Dorf, in der Stadt, im Landkreis. Aber es wird immer wichtiger sein, sich eine Marke aufzubauen. Und wie weit du das skalieren möchtest, ist dann dir selber überlassen. Und am besten schaffst du das wirklich, wenn du einfach du bist, selbst bist und damit auch rausgehst. Also der allerwichtigste Faktor an der Stelle.
Super spannend. Wie baut ihr so jemand auf? Ist immer Kerndisziplin, sind dann irgendwelche Ads oder gibt es auch bei euch was, in Richtung organisch? Oder ist immer ätzend, immer der skalierbare Weg, der Weg, wo wir am schnellsten Resultate mit erzielen können?
Ads solltest du verwenden ab dem Zeitpunkt, wo du weißt, dass die Marke funktioniert. Sonst verbrennst du ziemlich viel Geld. Also du kannst auch direkt mit Ads raus, das wird aber dann sehr, sehr teuer. Und wenn du nicht weißt, wie die Marke gerade funktioniert, wie die Marke konvertiert, also verstehe ich die Marke vernünftig, ne? Werden die Werte vernünftig übertragen, wird die Zielgruppe richtig angesprochen, fühlt sich die Zielgruppe abgeholt und kannst du die neue Reichweite direkt monetarisieren. Das alles muss sofort gegeben sein. Beziehungsweise das sollte alles gegeben sein, um dann mit Ads zu skalieren. Wenn das nicht gegeben ist, also ein Faktor reicht aus, wenn er nicht gegeben ist, dann wirst du halt sehr viel Geld in Ads verbrennen. Demnach ist der beste Weg tatsächlich organisch zu starten. Also organisch heißt nur ein bisschen PPC. Also du lässt halt die ganze Zeit ein bisschen PPC laufen, lässt ein bisschen Ads laufen und dann gehst du eben über das Community Building, auch wie du es selber machst, Maurice, über kleine Events, über Vorträge, gewinnst deine kleine Base. So dass du so, sag ich mal, so einen Kern an 100 Personen hast, die halt zu 100% hinter dir stehen. Das nennt sich also Raving Fans, hat damals der Russell Brunson ins Leben gerufen. Sag, wenn du da so deine 100, er sagt in dem Fall 1000 Raving Fans hast, so, dann kannst du nur noch wachsen. Das sind diejenigen, die dich immer auf allen Events begleiten, die immer gut für dich sprechen, die dir Testimonials geben, die dich weiterempfehlen, immer ein gutes Wort einlegen. Und ab dem Zeitpunkt kannst du dann auch anfangen, dann wirklich über Ads zu skalieren. Aber zu Beginn sollte der Fokus voll drauf sein, eben sich so seine kleine eigene Base zu bauen, die dann kommen, was voll komplett hinter dir steht.
Das ist ganz spannend, weil ich genau etwas Umgekehrtes probiere. Ich habe ja noch eine Firma, nennt sich Smart Seller Consulting GmbH. Ich habe ja 12 Jahre Vertrieb gearbeitet und jetzt auch den Vertrieb einer Online-Marketing-Agentur aufgebaut für SEO, also Suchmaschinenoptimierung, Conversion-Rate-Optimierung, Leap hieß die. Ich glaube, einer der größten in Deutschland, auch 80 Mitarbeiter, ja. Als ich angefangen habe, waren es irgendwie 25, am Ende waren es 80 oder 85, also schon stark auch mit meinen Umsätzen gewachsen. Und ich habe aus dieser ganzen Vertriebszeit eins gemerkt, dass Vertrieber, dass Verkäufer in Deutschland ja, völlig unterschiedliche Herkünfte haben. Es hat niemand irgendwie verkaufen irgendwo so richtig gelernt. Ja, es ist alles so oftmals so der so ein bisschen reden konnte, der sollte dann in den Verkauf, ja, und der macht dann irgendwie Verkauf. Und niemand trainiert diese Leute so wirklich. Und ich vergleiche das immer so mit dem Sport, ja, wenn ich im nicht im Unternehmensbereich Unternehmen frage, ja, wie trainiert ihr euren Vertrieb? Dann sagen die so, ja, so ein bis zweimal im Jahr laden wir so einen Trainer ein, machen einen Workshop und dann fehlt eigentlich nur Klammer auf und dann wird gesoffen, Klammer zu, ja. Und das ist so für mich so wie, keine Ahnung, als wenn jetzt FC Bayern München sagen würde, pass auf, also Training machen wir nicht mehr, wir fahren ein bis zweimal im Jahr ins Trainingslager, meinetwegen einmal im Sommer, einmal im Winter und sonst fahren wir immer nur zu den Spielen, ja. Im Sport begreift irgendwie jeder, dass das nicht die beste Vorbereitungsweise ist. Im deutschen Mittelstand ist das aber der Standard, ja. Und aus dieser Idee heraus habe ich eine kleine Company gegründet, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen diesen Pain, wenn Unternehmen diesen Pain überhaupt erstmal sehen, ja, wir wollen diesen Pain lösen und Vertriebsteams dauerhaft trainieren. Also nicht einmal einen Workshop machen, einmal die Vertriebsoffensive und dann Folgeworkshop, sondern wir sagen eben kontinuierliches Training, ja. Und mein Ansatz war jetzt sozusagen, bevor ich da jetzt mega Personal Branding drauf abziele, bevor ich da das mega viel organisch in die Brand investiere, also Thema irgendwie Profile erstelle, Gratisinhalte, YouTube-Videos und so weiter, will ich sehen, dass das mit Paid möglich ist. Ja, ich will dieses Paid-Game einmal durchdringen. Aber du sagst im Grunde, ja, es wird schwierig, weil wenn diese Marke keiner kennt, wird eben der Paid-Kanal enorm schwer, ne?
Also hier dürfen wir jetzt nochmal unterscheiden. Also Personal Brand bist ja du, Maurice Borg. Das ist quasi so, so baue ich eine Personenmarke auf. Und jetzt haben wir Smart Seller Academy.
Ja.
Das ist eine Firma. Also das darf nochmal anders betrachtet werden auf jeden Fall.
Ah ja.
Also wie baue ich jetzt quasi eine Brand für eine Firma auf und wie baue ich hier möglichst die Personenmarke Maurice Borg auf? Das sind
Ja,
auf jeden Fall
verstehe.
zwei Paar Schuhe. Und bei den Firmen kommst du mal drauf an, hast du eben B2C, also Customer, oder hast du dann einen B2B-Vertrieb am Ende des Tages? Ne? Also
Dort
wer ist da?
nur B2B jetzt in meinem Case.
Dort ist nur B2B. Ja, und vor allem in der B2B-Welt ist der allereinfachste Weg, vor allem ihr seid der Vertrieb, das nehme ich an, Kaltakquise. Also über Kaltakquise wirst du jede B2B-Ad outperformen am Ende des Tages, vor allem wenn es zum Thema Vertrieb geht. Ja, das ist dann da die Empfehlung, dass du über Kaltakquise wirklich ich weiß nicht, wie groß das Unternehmen bereits bei euch ist, aber da wirst du über Kaltakquise ziemlich schnell im B2B-Bereich eben Kunden gewinnen können. Und dann hast du wiederum viele Testimonials, du kannst dann Live-Events veranstalten, habt ihr irgendwie Smart Seller Academy, Workshops in Berlin als Beispiel, du lädst die Kunden ein und dann hast du auf Basis eben von Kaltakquise den Kundenstamm aufgebaut, der dann fort bei dir die Workshops besucht. Den Workshop kannst du dann wiederum verfilmen, hast dann Werbematerial, Filmmaterial, Testimonialmaterial und kannst damit dann im zweiten Step dann mit Ads raus. Mit quasi vielen Kundenstimmen und so weiter und so fort. Und
Spannend.
parallel würde ich einfach alles wirklich weiterhin über die Kaltakquise befeuern, weil das ist so der kürzeste Weg. Wir machen auch viel Kaltakquise und wenn wir Salespower am Telefon sagen, dann googeln die sofort. Ah, Salespower, dann hörst du das. Okay, ihr macht quasi Payments und Systemvertrieb. Ja, genau. Okay, spannend. Und im Moment ist der Kunde im Pixel. Also der hat es am Hörer, der hat jetzt schon von Salespower gehört, schon mal in einem persönlichen Gespräch, der hat gegoogelt, der war bei uns auf der Webseite, der ist bei uns in dem Pixel und jetzt kannst du Retargeting-Ads schalten. Und die Retargeting-Ads an der Stelle werden jetzt super günstig, weil der Pixel ja wirklich nur von relevanten Personen jetzt gefiltert wird. Also du rufst dann nur relevante Unternehmen an, die du im Vorfeld gefiltert hast. Und so kannst du dann genau diese Leute immer wieder anspielen. Also sage ich, Salespower war am Telefon, ich war auf der Webseite und auf einmal sehen wir überall Salespower. Also du verfolgst sie auf einmal über das Retargeting. Dann denken ja, ah, okay. Und dann rufst du die 2 Wochen später nochmal an. Dann sagst du, hey, hör Maurice, hier, wir haben ja vor 2 Wochen gesprochen, du wolltest dir nochmal das Angebot anschauen oder die Webseite anschauen. Wie schaut es denn heute aus? Und parallel währenddessen hat er schon ganze Salespower-Ads gesehen. Und dann bist du dann in der Omnipräsenz. So kannst du eben im B2B-Markt dann auch ziemlich schnell super relevante Unternehmen eben in dein Targeting und Marketing bekommen.
Ist Retargeting für dich so ein absoluter No-Brainer, was jede Company machen sollte?
Retargeting ist definitiv ein Muss. Ganz, ganz, ganz wichtig. Das war dieser Schuheffekt von früher. Ja, du hast dir irgendeinen Schuh angeschaut bei Amazon und auf einmal war der Schuh überall. Ja, du warst bei Amazon, hast dir die neuen Sneaker angeschaut und dann gehst du auf Google, ist irgendwie bei den Google Ads, du gehst irgendwo auf einen Blog, dann ist er da irgendwo als Banner dieser Schuh platziert, du hast den Schuh ja ganze Zeit, ganze Zeit, ganze Zeit. Ja? Und bis du den dann irgendwann am Ende tatsächlich auch kaufst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du den Schuh dann kaufst, ist halt deutlich höher. Und so ist es auch mit der Dienstleistung. Ne? Also angenommen, selbst über einen Call, dich ruft jemand an, stellt sich vor, dann mit Maurice Burg oder auch mit der Smart Seller Academy. Und auf einmal sind die Personen ganz halt die nächsten Wochen Smart Seller Academy. Und ihr denkt so: Ah, ich habe gar nicht darauf geachtet, die sind tatsächlich präsent. Also, weil die Person denkt ja: Okay, hatte ich früher nicht auf dem Schirm und jetzt sehe ich die überall. Und dann gleichzeitig denkst du auch: Okay, die sind ja tatsächlich dann groß, betreiben viel Akquise, ich sehe die auf einmal bei Facebook, ich sehe die auf einmal bei Google, ich kriege vielleicht ein YouTube-Ad und dann denken die, oh, verrückt, Smart Seller Academy ist ja tatsächlich überall, habe ich vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hatten die dann natürlich auch gar nicht, aber jetzt durch den Pixel, den du die dann quasi aktiv über das Telefon geholt hast, sehen sie dich überall. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du so die Audience dann auch aufwärmst.
Und dieses Wissen, dass das Retargeting ist, da kann man wirklich sagen, das hat eigentlich kaum jemand, ne? Das hat nur ich sag mal, die Online-Marketing-Szene.
Ah, nicht mal die komplette.
Ja, okay.
Genau. Also, wir sprechen ja auch jetzt vor, zum Beispiel bei Events von Slatko Sterzenbach, also eine ganz klassische B2B-Audience. Ja, Ulrich, Dieter, zweite Generation oder dritte Generation. Wenn du sagst Facebook-Pixel, das heißt, wenn die auf meiner Webseite drauf waren, dann kann ich die auf Facebook gezielt mit Werbung anspielen. Ja. Das ist für die komplett, komplett Game Changer. Und dann fragen die auch, und warum geht das dann auch auf YouTube? Ja, YouTube hat einen eigenen Pixel. Wow, YouTube hat auch einen eigenen Pixel. Ja. Also vor allem die B2B-Welt ist halt ganz, ganz, ganz weg von diesem Verständnis etc. Was auch nicht heißt, dass wir es negativ ausnutzen. Ne? Wir sind dann einfach, sag ich mal, First Mover. Und Deutschland ist ja, sag ich mal, in Bezug auf die Digitalisierung irgendwie der vorletzte Platz in Europa. Als jeder, der sich jetzt auf die Themen Digitalisierung fokussiert, der hat sehr, sehr viel Spielraum, in Deutschland nach vorne zu bringen. Und Retargeting ist auch ein ganz kleiner Euro. Retargeting ist auch super, super günstig. Warst du irgendwie deine 1000 potenziellen Kunden in dem Pixel und dann spielst du mit 5 Euro oder 10 Euro pro Tag die Ad ganze dann genau diese 1000 Leute aus. Ja, das ist dann super, super günstig, weil du weißt, die Anzeige geht nur in relevante Unternehmen.
Ja,
Was der das
super.
noch nicht macht, auf jeden Fall mal Retargeting anschalten. Und dann kannst du damit ja dann kannst du sagen, jeder, der auf meiner Webseite war, jeder, der auf meiner Landingpage war, jeder, der bei uns auf Facebook war, jeder, der auf unserem YouTube-Kanal war als Beispiel, oder jeder, der auf meinem Instagram-Kanal war, bekommt diese Ads. Also auch einen größeren Instagram-Kanal. Man kann sagen, okay, alle, die in den letzten 90 Tagen mit meinem Instagram-Account interagiert haben, bekommen jetzt Smart Seller Ads angezeigt. Oh, und dann kannst du zum Beispiel ein Video ausspielen. Und dann kannst du auch bei dem Video sagen, okay, jeder, der das Video zu 90% geschaut hat oder bis zum Ende geschaut hat, bekommt eine andere Anzeige. Als Beispiel. Oder wenn jemand das Video 6-mal ausgespielt bekommen hat und nach dem 6. Mal immer noch nicht bis zu 25% geschaut hat, dann soll er das Video nicht mehr angezeigt bekommen. Musst du dann auch einfach das Geld auch dort nicht verbrennen. Das heißt, da ist halt wirklich sehr, sehr viel Spielraum.
Cool.
Ja, und so ist Retargeting, also ganz, 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 ganz in kurz. Sollte jeder auf jeden Fall machen.
Ja, schöner Einblick. Ich glaube, viele wissen das gar nicht, wie du sagst, ne? Also selbst Unternehmer kennen diese ganzen Retargeting-Möglichkeiten nicht. Und ich glaube schon auch daran, dass das fast ein No-Brainer ist, ne? Wenn du schon Leute auf deine Webseite bekommen hast, sie dann wieder loszulassen, ja, das macht nicht so viel Sinn. Ich habe nochmal eine andere Frage, wenn ich dich schon hier habe. Das Thema bezahlte werbliche Artikel. Es gibt ja so, letztens auch wieder gesehen, hier bei einem Podcast-Gast, den hast du dann gegoogelt, ja, hast deinen Namen eingegeben und dann kam so an dritter Stelle Forbes Magazine und dann war dort ein Artikel über ihn, der oben auch mit Werbung gekennzeichnet war, ne? Also ich komme jetzt aus dem Bereich, ich wusste, na gut, das ist ja schon ein bisschen, wie soll man sagen, schon so ein bisschen billig wirkt es auf mich dann, ja, so nach dem Motto, du hast es jetzt nötig, dir einen Artikel einzukaufen. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, dass viele, genauso wie das gerade mit dem Retargeting besprochen, ne, viele sind sich der Möglichkeit gar nicht bewusst, dass man so einen Artikel kaufen kann. Und dieses Werbung, was dann irgendwann oben irgendwo rechts platziert ist in hellgrauer Schrift auf grauem Hintergrund, ja, das wird ja von vielen auch übersehen. Jetzt die Frage, wie sind deine Erfahrungen mit so, ich sag mal, gekauften Artikeln bei größeren Magazinen, ne? Ob es jetzt Forbes ist, ob es Manager-Magazin ist, ob es Erfolg-Magazin bietet ja sowas auch, glaube ich, an. Wie sind da deine Erfahrungen im Bereich gekaufte und Personal Brands?
Ich sag mal, je näher du jetzt an dem Online-Marketing-Markt dran bist, desto weniger macht es Sinn mittlerweile. Weil jeder versteht das, wenn du diese Focus, NTV, Zeit oder Forbes, jeder weiß, okay, der Ding gekauft ist auch egal. Hast du dagegen eine Audience, die jetzt sehr weit weg von dem Markt ist, da könnte das schon Sinn machen. Definitiv. Ist aber auch eine Frage der Zeit, bis dieser Effekt verpufft. Also zu Beginn war es in der Online-Welt auch neu. Wir waren ganz so vor 4 Jahren und dann gesehen, oh, da hat bei NTV einen Artikel, geil. Heute weiß jeder, wenn NTV steht, kannst du ignorieren. Ja, also es ist kein Proof mehr. Ne? Außer, dass ich weiß, okay, der hatte Geld für PR, ich kann den jetzt angehen, weil der hat wahrscheinlich noch mehr Geld für ein anderes Produkt sozusagen. Bei uns ist es ein Filter. Ne? Also wir schauen auch quasi, wer hat sich wo welche PR-Medien eingekauft, dann weiß ich, das ist schon ein plus-minus qualifizierter Lead, weil der hat jetzt das Budget für einen Forbes-Artikel, der hatte das Budget. Also wir nutzen das Ganze mittlerweile einfach als Filter für qualitativere Leads tatsächlich. Also das ist sozusagen Negativspirale. Dann weißt du, okay, das Ding ist nichts wert, aber ich weiß, der hat dafür Geld ausgegeben. Also hat er wahrscheinlich auch Geld für andere Dienstleistungen.
Was Besseres.
Was Besseres, ja. Aber dagegen, wenn du dann wirklich PR machen möchtest, du kannst ja wirklich echte PR einkaufen. Das heißt, es gibt dann PPA-Agenturen und die haben dann dort auch verschiedene Pakete. Kannst du dann monatsweise PPA einkaufen, quartalsweise, halbjährlich oder für ein ganzes Jahr. Und dann wird dann echte PPA betrieben. Das heißt, du wirst dann einmal komplett interviewt, dann eine Person mit interviewt, dir werden Fragen zu deinem Unternehmen gestellt und so weiter und so fort. Und dann ist da quasi eine Gruppe von Journalisten und die pitchen dann immer diese Geschichte an die Medien. Und da kannst du zum Beispiel, wenn du so Jahresverträge eingehst, kannst du dann zum Beispiel für 3.000 bis 5.000 € PR pro Monat, kannst du dir dann echte PR-Arbeit einkaufen. Und der Ablauf ist dort, die pitchen deine Geschichte erstmal dann bei kleineren Medien. Also wenn du noch keine PR-Präsenz hast und du willst dann irgendwie auf das Titelblatt, sagt niemand, cool, geil. Also die wollen erstmal gucken, existiert die Person tatsächlich. Also bei der echten PR wirst du dann erstmal in den kleinen Medien, in Online-Medien platziert und Step by Step kannst du dich dann so hocharbeiten, bis du dann tatsächlich irgendwann organisch bist. Ja, Bild. Ja. Ist jetzt für den Unternehmer nicht das Ziel, ne? Aber jeder kennt ihr Bild, da kannst du tatsächlich über diesen Weg in diese ganz großen Medien kommen. Ja, in die Süddeutsche, ins Handelsblatt, in die Bild und so weiter und so fort. Das ist ein Prozess und für 3.000 bis 5.000 € pro Monat, sagen wir mal, was im Jahr dann irgendwie 36.000 bis 60.000 € sind für PR, kriegst du so 40 bis 70 PR-Artikel. Und diese PR-Artikel werden jedes Editorial outperformen. Ah, da kriegst du wirklich echte PR-Artikel ohne Werbung-Kennzeichnung, ohne Impressum-Kennzeichnung etc. kriegst du für 36 bis 60.000 € wirklich 40 bis 70 PR-Artikel.
Mega spannend, ja.
Die du dann einreichen kannst zur Verifizierung deiner ganzen Social Media Accounts auch. Dann kriegst du bei solchen Artikeln auch irgendwann deinen blauen Haken bei Instagram als Beispiel und so weiter und so fort. Weil sie sehen, okay, die Person existiert, da ist ein Unternehmen dahinter, da ist eine Person dahinter, das ist eine Marke, da gibt es echte PR-Arbeit dazu. Wird auch quasi fortlaufend PR betrieben. Das ist eine echte öffentliche Person.
Spannend. Sergej, Stunde ist schon wieder rum. Danke für diese Insights hier auch. Ich glaube, da hast du nochmal eine schöne Kostprobe deines Wissens hier abgefeuert. Ansonsten vielleicht nochmal die Frage, da bin ich ja auch eingeladen als Speaker. Omko, da bist du auch, da hast du auch deine Aktien mit drinne. Willst du noch kurz was sagen zur Omko dieses Jahr? Wir sehen uns dort spätestens. Hoffe, wir sehen uns auch mal vorher. Du bist ja auch aus Berlin. Aber vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, was ist das für eine Konferenz? Und ja, paar Worte von dir.
Ja, yes, genau. Auf der OMCO, sehen wir uns. Auf dem OMCO. OMCO steht für Online-Marketing-Kongress. Und das ist ein wunderbares Event mit vielen Experten, speziell zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben. Ja, du kannst an 2 Tagen, das ist vom 3. bis zum 4. Juni diesen Jahres, hast du da 40 Experten vor Ort, eine tolle Bühne, eine tolle Show, coole Teilnehmer. Und alles an diesen 2 Tagen dreht sich speziell um die Themen Online-Marketing, Online-Vertrieb, digitale Medien und wie du damit dein Unternehmen tatsächlich nach vorne bringen kannst. Wir sind damit mit dabei, du bist damit dabei und viele andere Speaker. Zum Teil auch Slapke-Sterzenbach etc. werden auch da sein, die wir hier schon erwähnt haben. Genau, also jeder, der sein Unternehmen nach vorne treiben möchte, jeder, der mehr zum Thema Online-Marketing erfahren möchte, jeder, mehr dazu erfahren möchte, wie du einen digitalen Vertrieb aufbaust, der ist da herzlich zu eingeladen, auch zu einem kurz zu kommen. Auf jeden Fall.
Ja, bin ich sehr gespannt. 600, roundabout 600 Teilnehmer sollen da erwartet werden. Ich auf der Hauptbühne, da bin ich gespannt. Wir hatten ja heute das Thema nach draußen. Ich bin jetzt ja auch nicht ständig auf irgendwelchen Bühnen unterwegs. Wurde aber gefragt, ob ich mal meine Erfahrungen teilen möchte, wie ich es quasi auch geschafft habe, eine Online-Community die wichtigste Stunde aufzubauen. Ich habe ja überhaupt kein Werbebudget eingesetzt, sondern das rein organisch gemacht. Inzwischen waren über 800 Leute in diesem Netzwerk drin. Und ja, werde heute mal meine Erfahrung reflektieren, was ich glaube, wie das möglich war. Und freue mich sehr. Sind coole andere Speaker auch dabei. Wird auch beide Tage dort sein und freue mich, wenn der ein oder andere, der das hier hört, auch dorthin kommt. Ist bei Frankfurt, ne?
Genau, das ist bei Frankfurt direkt. So 20 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.
Cool, Sergej, fährst du da mit Auto hin, oder?
Mit der Bahn. Ich bin tatsächlich Bahnfahrer.
Ja,
Ja.
okay. Können wir uns nochmal zusammenschließen? Und ansonsten danke, danke, dass du hier warst. Wo findet man mehr über dich?
Ja, einfach nach Sales Power googeln, da werdet ihr fündig. Oder in Instagram, Sergej de Bovik, und da bekommt ihr Einblicke zur Agentur, zum Consulting und zu unserer Software, Payment-Lösung. Genau, sind wir
Dann haben wir ja
aktiv.
gelernt, dann habt ihr den Retargeting-Pixel am Arsch und dann gibt es nur noch Sales Power in eurem Leben.
Ganz genau. Ganz genau.
Sehr cool. Dann danke an euch. Danke, Serge, dir, dass du dabei warst. Wie immer die Bitte, schnell mal eine Bewerbung, nicht eine Bewerbung, eine Bewertung abzugeben hier für den Podcast, damit ihr ordentlich Reichweite bekommt. Ich glaube, aktuell müssten wir so im Top 20-Bereich sein, aber Top 20 ist nicht mein Ziel. Mein Ziel sind die Top 5, also Attacke und bis ganz bald. Ciao, ciao.
Wunderbar. Ciao, ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.